Als Hinführung zum Herrnmahl werfen wir heute einen Blick in den Hebräerbrief. Die Hebräer, das sind die Juden. Der erste Hebräer, der so genannt wurde, war Abraham. Der Brief geht also nach Israel, und zwar an die Hauptgemeinde in Jerusalem. Dort wird er dann, wie üblich, kopiert worden sein und dann die umliegenden Gemeinden weitergereicht. Geschrieben wurde dieser Brief aus Italien. Von wem kann man nicht mit Sicherheit sagen, weil der Autor seinen Namen nicht nennt. Manche sagen Paulus, andere eher nicht. Das hat dazu geführt, dass er in einigen Bibelausgaben weiter vorne angesiedelt ist, bei den Paulusbriefen. Andere hingegen, um ihn von Paulus wegzutun, bringen ihn weiter hinten zwischen Johannes und Jakobus. Von der Autorität her, die es braucht, um der Mutter aller Gemeinden so einen Brief zu schreiben, kommen vier Apostel für mich in Frage: Petrus, Johannes, Jakobus und Paulus. Wenn man sich die vier jetzt allerdings ein bisschen näher anschaut, ihren Sprachstil, ihre Art, wie sie argumentieren, ihren Lebenslauf, dann bleibt für mich nur einer über, und das ist Paulus. Petrus lässt selbst einmal anklingen, dass ihm als ehemaligen Fischer für die ganz tiefen Dinge ein bisschen der Intellekt abgeht. Der Hebräer Brief aber, Geschwister, ist ein ganz, ganz tiefes Ding. Wie da die fünf Bücher Mose ausgelegt werden, das kriegt keiner hin, der nicht sein Leben hinter den Büchern verbracht hat. Johannes käme rein vom Intellekt her vielleicht eher in Frage, doch der hat, man braucht nur seine Briefe zu lesen, der hat eine andere Gehirnwindung, der hat eine ganz andere Art, sich auszudrücken. Es ist auch nicht bekannt, dass Johannes jemals in Italien gewesen wäre. Auch Jakobus ist nie auf Tournee gegangen. Er war bis zu seinem Tod im Jahre 62, als bevor dieser Brief überhaupt geschrieben sein dürfte, Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Außerdem war er kein Progressiver wie der Schreiber dieses Briefes und wie Paulus, sondern Anführer der Ultrakonservativen. Dazu werden wir noch ein bisschen kommen. Zu Paulus würde auch passen, dass der Autor am Ende des Briefes ankündigt, dass er die Hebräer demnächst aufsuchen wird, zusammen mit Timotheus. Es ist nicht bekannt aus der Apostelgeschichte und aus den Briefen, dass Timotheus jemals der Begleiter gewesen wäre von jemand anderem als von Paulus. Soweit zum Autor. Wie ist nun der geistliche Zustand der Urgemeinde, Geschwister, wir reden von der Urgemeinde, circa 35 Jahre, diese Zahl sagt auch mir was, nach Pfingsten. Der Brief wird, wie gesagt, allgemein so eingeordnet um das Jahr 68. So allgemein lässt sich das natürlich nicht sagen. Paulus sagt mal in Timotheus, in jedem großen Haus gibt es sowohl Gefäße aus Gold und Silber, als auch solche aus Holz und Stein. Das Plastik war damals noch nicht erfunden, heute würde das dazukommen. Insgesamt aber war der Zustand eher schlecht. Von der anfänglichen Fülle des Geistes ist nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Am deutlichsten erkennt man das an einer Bemerkung im fünften Kapitel, wo der Schreiber seine Ausführungen kurz unterbricht und sagt, Kapitel 5, Vers 11, ich lese vor: Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Wer wenig Unterscheidungsvermögen besitzt, für den ist alles, was sich fromm gibt, ist einfach fromm. Die Hebräer sind, also was ihr geistliches Verständnis anbelangt, nicht nur bald einmal in ihrer Entwicklung stehen geblieben, was schon schlimm genug wäre. Nein, es ist sogar rückwärts gegangen mit ihnen. Man müsste ihnen jetzt eigentlich, steht hier, die Elemente des Anfangs, die sie einst beherrschten, von Neuem beibringen. Wie so ist im Leben. Wer sich nicht weiterentwickelt, der baut ab. Es gibt keinen Stillstand. Wie geht der Lehrer jetzt um mit dieser schwierigen Klasse? Reduziert er das Niveau seiner Lehre? Während die Hebräer Legastheniker, Menschen mit einer angeborenen Lernschwäche, dann würde er das sicher machen. Bei lernschwachen Menschen beschränkt man sich auf einfache Konzepte und wiederholt diese mehrmals in sogenannter leichter Sprache, einfache Wörter, kurze Sätze, um sie nicht zu überfordern. Die Krankheit, an der sie leiden, heißt aber nicht Lernschwäche, sondern Trägheit. Und die Trägheit, sagt schon der Volksmund, sei sie körperlich, jemand will nicht arbeiten, sei sie geistig, jemand will seinen Kopf nicht anstrengen, darf man nicht unterstützen. Deshalb sagt der Schreiber im nächsten Vers, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen von der Buße, von toten Werken, also vom Einsehen, dass Dinge einfach zu nichts führen und dem Glauben an Gott, es gibt einen Gott. Diese Dinge wollen wir unter uns lassen, sondern wollen uns der vollen Reife zuwenden. Vers 3. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Der Mensch hat einen freien Willen, der kann sich entscheiden, ich mache es jetzt besser. Gott hat aber auch einen. Und seiniger kommt vor, seiner geht immer vor. Geschwister, das ist uns zu wenig bewusst, das haben wir zu wenig auf den Schirm. Jesus sagt einmal, keiner kann zu mir kommen, wenn Gott ihn nicht zieht. Und keiner kann in Jesus wachsen, wenn Gott es nicht zulässt. Der Italiener sagt dafür, nulla osta. Es gibt also eine rote Linie, hier wird das dann Abfall genannt. Wenn man die überschreitet, dann will Gott nicht mehr. Dann kannst du machen, was du willst. Es wird dir nicht gelingen. Ich lese diese Verse vor, wie das hier ausgesagt wird. Es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Jetzt ist es aber so, dass der Apostel hier weiß, dass dieser Punkt bei Gott nicht so schnell erreicht ist. Und deshalb sagt er weiter: Wir sind aber, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer und die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Und für die, die auf diesem Weg sind, mit allen Fehltritten, die auch dazugehören, fährt er dann weiter nach diesem Intermezzo, wo er vorher unterbrochen hat, beim Thema Hoher Priester. Wir aber beginnen jetzt ganz am Anfang, denn da geht es gleich richtig zur Sache. Geschwister, ich kenne keine andere Stelle in der Bibel, wo auf so wenig Platz so viel komprimiert gesagt wird, wie in diesen ersten drei Versen des Hebräerbriefes. Ich lese sie vor. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, nicht wir erhalten die Welt, sondern er ist es, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Heute sitze ich im Garten und lese die Bibel. Kommt der Nachbar an die Hecke, ich lese auch ab und zu in der Bibel, sagt er zu mir. Es stellt sich heraus, dass er ein Mordsding von einer Einheitsübersetzung besitzt, ein edles Teil, garniert mit Illustrationen. Es hat eine Sonderausgabe gegeben von Salvador Dali. Sein Vater mal gekauft als Investition. Ich frage ihn, was liest du gerade? Ja, er liest Jesus Sirach. Jesus Sirach ist ein spätjüdisches, apokryphes Buch, das in der Bibel eigentlich nichts zu suchen hat. Vergleichbar mit den Sprüchen, aber fast doppelt so lang. Ich kenne das Buch von früher sehr gut eigentlich, habe darin, als ich noch glaubte, muss ich sagen, in der Bibel geht es in erster Linie darum, was man tun soll und was man nicht tun soll, gern gelesen. Ist aber lange her, deshalb habe ich natürlich in den nächsten Tagen nichts gelesen, außer Jesus Sirach, 51 Kapitel. Bei unserem nächsten Gespräch haben wir dann geredet über diese drei Verse hier. Ich habe gesagt, schau, nennen wir ihn Sepp. Vor Jesus steht hier, hat Gott geredet in den Propheten. Jesus Sirach war kein Prophet, würde er selbst nie von sich behaupten, sondern lediglich ein frommer Mann, der sich zu einem guten Teil durchaus aufgrund der Schrift seine Gedanken gemacht hat, seine eigenen Gedanken. Und was jetzt die Propheten anbelangt, so haben diese viele Dinge angesprochen, die damals für das Volk Israel wichtig waren und auch für uns heute. Können wir viel lernen davon. Mit Abstand, ihr Hauptthema aber, war der kommende Messias. Jesus sagt einmal zu den Juden, ihr sucht in euren Schriften das ewige Leben, die Schriften aber zeugen von mir. In Gottes Gedanken, Geschwister, dreht sich alles zunächst einmal um seinen Sohn. Der Sohn ist der Abdruck seines Wesens. Mit ihm hat er die Welt erschaffen. Durch ihn hat Gott ultimativ zu uns gesprochen. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten Gottes gesetzt. Er wird der Erbe sein von allem. Weißt du, Sepp, habe ich gesagt, für uns geht es darum, wenn wir die Bibel lesen, zuerst einmal zu begreifen, was das bedeutet, dass er die Reinigung von unseren Sünden bewirkt hat. Dann erst, das kommt auch, geht es darum, was wir tun lassen, tun und was wir lassen sollen. Der Nachbar hat sich sehr gefreut, als er das gehört hat, hat gesagt, glaubst du wirklich? Weißt du was, hat er gesagt, ich rauche heute keine mehr, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren. Toll. Ich lese die nächsten beiden Verse, Vers 4 und Vers 5. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wiederum, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Wenn unser Blick für die Einzigartigkeit Jesu getrübt wird, werden uns beim Bibellesen auf einmal andere Dinge, die in diesem Buch auch vorkommen, übermäßig groß. Zum Beispiel die Engel. Im Kolosserbrief beklagt Paulus einmal, dass manche in Kolosse, ich zitiere, ihren eigenen Willen tun, sich gefallen in der Verehrung der Engel, sich berufen auf das, was sie gesehen haben in Visionen, sich aber nicht halten an das Haupt, welches ist Christus. Und weil auch die Hebräer dieses Problem haben mit den Engeln, investiert der Autor jetzt den ganzen Rest des ersten Kapitels in einen Vergleich der Engel mit Jesus, aufgrund von Bibelstellen aus dem Alten Testament. In Vers 14, im ersten Kapitel, ist eine Zusammenfassung von diesen Gedanken. Sind sie nicht alle, die Engel, dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen? Das sind wir. Also, Engel sind, verglichen mit uns, viel größer und viel mächtiger. Verglichen mit Jesus aber sind sie unbedeutend. In Matthäus 18, in Vers 10, haben wir ein praktisches Beispiel für den Dienst, den die Engel verrichten. Jesus sagt im Zusammenhang mit den Kindern, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Also es gibt sie, die Schutzengel, ja, bloß, wie gehen wir mit ihnen um? Diese Tatsache, dass Jesus viel größer ist als die Engel, wendet der Apostel nun für die Hebräer ganz praktisch an, indem er eine rhetorische Frage stellt, eine rhetorische Frage, ist eine Frage, die sich von selbst beantwortet und der Hebräerbrief ist voll von rhetorischen Fragen. Ich lese in Kapitel 2, geht weiter mit den Engeln, die ersten vier Verse. Deshalb müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort, er bezieht sich auf das mosaische Gesetz in 2. Mose 20, wo augenscheinlich Engel beteiligt waren, sieht man dort nicht so, wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Soweit zu den Engeln. Eine weitere Figur aus dem Alten Testament, das Neue gab es damals noch nicht, das war erst in der Schreibphase, die im Lauf der Jahre bei den Hebräern an Bedeutung wieder zugenommen hatte, war Mose. Das hing sicherlich auch zu einem Teil am großen Einfluss von Jakobus in der Gemeinde in Jerusalem. Jakobus selbst hat Teile vom alten Gesetz, obwohl es doch zur Gänze abgelöst worden war durch das Gesetz Christi, wie Paulus es bezeichnet einmal. Weiterhin hatte dieses alte Gesetz zumindest teilweise zusätzlich eingehalten, bis an sein Lebensende. Er war ein Tiroler, würde ich sagen. In Galater erzählt Paulus, wie jetzt einige von dieser Jerusalemer Gemeinde nach Antiochia kommen und dort mit ihrer überholten Gesetzlichkeit alles durcheinander bringen. Paulus nennt sie die von Jakobus. Wie der Herr, so ist es gescheit, sagt man. Wie die Gemeindeleiter, so die Gemeindeglieder. Ungefähr. Zur Ehrenrettung von Jakobus muss man allerdings wirklich sagen, sonst wäre er auch nicht in der Bibel drin mit einem Brief, dass er selbst anderen gegenüber toleranter war als viele von seinen Schülern, wie es halt oft ist, der Meister ist größer als die Schüler. Aber der Autor muss jetzt, Jakobus ist vielleicht schon gestorben, wie gesagt, wahrscheinlich, muss jetzt die Bedeutung von Mose und von seinen Geboten zurechtrücken. Ich lese deshalb in Kapitel 3, da geht es um Mose, Jesus und Mose, ab Vers 4. Und jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus. Der Schreiber verwendet hier einen für Volk Gottes, einen Ausdruck, den wir von Paulus her gut kennen, Haus. Der das Haus erbaut hat, ist Gott, steht hier. Mose war zu seiner Zeit darin tätig als Diener. Christus später zu seiner Zeit als Sohn. Jetzt steht der Sohn in einem Haus natürlich höher als der Diener. Also steht er, und das ist, um darum geht es, steht auch seine Lehre darüber. Das sind die Schemata, an denen man denken muss, wenn man den Hebräerbrief liest. Der Vers 6 ist hier aber noch nicht zu Ende. Er heißt, zweiter Teil, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Das ist ein Wort, das einige Mal wiederholt wird. Lese zum Beispiel Vers 14 im gleichen Kapitel. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Geschwister, unser Glaube nützt uns nur dann etwas, wenn wir bis zum Schluss daran festhalten. Wenn man den Hebräerbrief untersucht nach einem Schlüsselwort, das immer wieder auftaucht, dann ist es das Wort besser. Jesus ist in jeglicher Hinsicht besser, erhabener, vorzüglicher, höher. Ein anderer, das ist der letzte, den wir behandeln, der alt aussieht, verglichen mit Jesus, ist Aaron. Auch Aaron ist wie sein Bruder Mose überholt, heißt es hier. Es gab ja damals, als dieser Brief geschrieben wurde, zwei Hohepriester, die sich vom Gott der Bibel eingesetzt wurden. Der eine ist Jesus. Zusätzlich gab es aber noch im Tempel, der stand damals noch, der wurde erst 2 Jahre später ungefähr zerstört. Der hat dort weiterhin seinen Dienst verrichtet. Was ist das überhaupt, ein hoher Priester? In Kapitel 5, Vers 1, gleich am Anfang, sind insgesamt 5 Kapitel, wo dieses Thema hoher Priester behandelt wird. Also sehr wichtig. Heißt es im ersten Vers: Jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Der hohe Priester war im alten Bund der, der die Menschen vor Gott vertrat und Gott vor den Menschen. War zwischendrin. Der einzelne Israelit hatte nämlich keinen direkten Zugang zu Gott. Nur dem Hohepriester war es erlaubt, einmal im Jahr am großen Versöhnungstag im Tempel den Bereich hinter dem Vorhang, da wo Gott wohnte, zu betreten. Es heißt hier in Vers 4, niemand nimmt sich diese Ehre selbst, sondern er wird von Gott berufen. Also man kann sich nicht sagen, ich werde Hohepriester, sondern man wird dazu berufen. Und Gott hatte sich entschieden, im Alten Testament diese Ehre Aaron zukommen zu lassen und seinen Nachkommen. Das lesen wir jetzt im ersten Buch Chronik. Und Aaron wurde ausgesondert, das Hochheilige zu heiligen, er und seine Söhne für ewig vor dem Herrn Rauchopfer darzubringen, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen für ewig. Jetzt war Aaron natürlich ein ganz normaler Sünder, wie alle anderen auch. Deshalb musste er, bevor er zu Gott hineinging, zuerst einmal für sich selber opfern. Das heißt im 3. Mose, und Aaron soll den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Also nicht das Haus, das Gebäude, sondern seine Familie, die Söhne, die draußen, die normalen Priester. Dieses Sündopfer, wie alle anderen Tieropfer auch, hatte natürlich überhaupt keine Kraft, Sünden wegzunehmen. Es handelt sich lediglich um eine zeichenhafte Übergangslösung. Der Hebräer in Kapitel 9, Vers 10 sagt, bis zur Zeit einer richtigen Ordnung, also eine provisorische Ordnung, bis zur Zeit einer richtigen Ordnung. Und er fährt dann weiter. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Natürlich ist das nicht so zu verstehen, dass das Blut Jesu, wie er gestorben ist, in einem Gefäß aufgefangen wurde und als er dann diese Erde verließ, ist er dann vor seinen Vater getreten im Himmel damit. Und das ist geistlich zu verstehen, genau außer wie auch die Worte, die er sagt im Zusammenhang mit der Einführung vom Herrn mal. Dass dieses jetzt an Aaron und seine Nachkommenschaft gebundene, ewige Priestertum eines Tages zu Ende gehen würde, hat Gott später geoffenbart durch David. Und zwar im Psalm 110, ein ganz wichtiger Psalm auf Jesus. Ich lese die Verse 1 und 4. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Nicht weniger als 5-mal wird dieser Vers im Hebräerbrief zitiert. Es ist also wichtig, wenn wir diesen Brief verstehen wollen, dass wir Bescheid wissen über Melchisedek. Was hat Jesus gemeinsam mit diesem Mann, der im Alten Testament ansonsten nur an einer einzigen Stelle ganz kurz erwähnt wird? Bei einer Begegnung mit Abraham, der gerade siegreich aus seiner Schlacht zurückkommt, in 1. Mose 14, ich lese die Verse 18 bis 20. Und Melchisedek, König von Salem, das ist Jerusalem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn, Abraham, und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Ein Priester in der alten mosaischen Ordnung musste nachweisen können, anhand von einem Geschlechtsregister, dass er von Aaron abstammte. Bei Nehemia steht, dass die Priester, die diesen Nachweis nicht erbringen konnten, die mussten als unrein ausgeschlossen werden. Jesus hat zwar, wie wir wissen, 2 Geschlechtsregister, eins von seinem Ziehvater, das steht in Matthäus 1, das ganze Kapitel, das andere in Lukas 3 von seiner Mutter. Beide aber berechtigen ihn nicht zum ganz normalen Priesterdienst. Es heißt in Hebräer in Kapitel 7, Vers 14, denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Priestertum war mit dem Stamm Levi verbunden natürlich. Er gleicht in diesem Punkt Melchisedek, steht hier, der zu einer Zeit gelebt hat, lange vorher, als es diese Regel mit dem Priestertum noch nicht gab. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage, dieser Melchisedek, noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für ewig. Natürlich hat dieser Mensch einen Vater gehabt und eine Mutter, das ist schon klar. Aber hier steht nichts drin. Und nach dieser Art ist unser Herr Jesus. Er kann auch nichts nachweisen, außer eben die Ankündigung Gottes in Psalm 110. Er hat weder Anfang der Tage, man weiß nicht, wann er geboren ist. Natürlich lebt er nicht mehr, dieser Melchisedek, aber er ist ein Bild auf Jesus. Interessant jetzt, wir sind am Schluss, wie dieser Autor vom Hebräer den Beweis jetzt erbringt anhand von 2 logischen Schlüssen aus dem, was ich vorgelesen habe, dass das Priestertum von Melchisedek höher sein muss als das von Aaron. Erstens, Melchisedek, der König von Salem, hat seine Stadt verlassen, mit Brot und Wein, um Abraham zu segnen. Jetzt gibt es ein Prinzip im Alten Testament, das steht hier in Hebräer 7, Vers 7, ohne jeden Widerspruch, aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Es gibt keinen gläubigen Juden, der dieses Prinzip in Frage stellen würde und sagen, ja, der Geringere kann auch den Besseren segnen. Das geht nicht. Melchisedek ist also größer als Abraham. Und somit, die Rechnung geht weiter, automatisch auch größer als Aaron, der damals ja noch in der Lende Abrahams war. Auch das ist jüdisches Denken. Abraham seinerseits anerkennt die Autorität von Melchisedek, er gibt ihm die Ehre, indem er ihm den Zehnten gibt von allem. Das ist Kapitel 7 im Hebräer, Verse 9 und 10. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten eigentlich gewohnt ist zu empfangen, der hat ja selber dieses Vorrecht gekannt, den Zehnten zu haben, von den anderen 11 Stämmen den Zehnten zu erhalten, das ist ein Vorrecht. Und somit ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Acht Melchisedeks. Fünf Kapitel werden beschrieben, um uns dies klar zu machen, und es soll unser Bestreben sein, diese Dinge zu begreifen, nicht träge zu sein und nicht zu überlesen, sondern zu begreifen. Ich lese zum Abschluss noch die letzten Verse von Kapitel 9. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen, von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Amen.